Die Südpolshow. Jeden Samstag von 9 bis 10 auf 92,4. Einschalten.
Guten Morgen, liebe Südpolhörer. Habt ihr gut geschlafen? Bei uns ist es jetzt 9 Uhr. Da sind auch normalerweise alle am Wochenende ausgeschlafen.
Naja, bei uns vielleicht schon, aber bestimmt nicht überall auf der Welt. Wie spät ist es denn jetzt zum Beispiel in Afghanistan?
Ja, die sind bestimmt ausgeschlafen. Bei ihnen ist es 3,5 Stunden später, also 12:30.
Ja, dann ist es ja jetzt Zeit zum Mittagessen.
Na dann, guten Appetit.
Hoffentlich haben alle Kinder in Afghanistan was zu essen.
Vielleicht spielen sie ja jetzt schon.
Oder müssen arbeiten.
Oder sind gerade in der Schule.
Wer sich für das Leben der Kinder in Afghanistan interessiert, für den ist die heutige Südpol-Show genau das Richtige.
Wir haben Roger Willemsen getroffen, der sein neues Buch »Es war einmal oder nicht – Afghanische Kinder und ihre Welt« vorgestellt hat.
Er war vor Ort und hat mit vielen afghanischen Kindern gesprochen und lässt sie mit Bildern und Briefen zu Wort kommen. Die Bilder und Briefe zeigen, wie es den Kindern dort geht, wie ihr Alltag ist und was in ihren Köpfen so vorgeht.
Ein Bild ist mir besonders im Kopf hängen geblieben. Darauf sieht man, wie zwei Menschen aufeinander schießen. Dort kommt es vor, dass Kinder auf der Straße sind und neben ihnen jemand erschossen wird und tot umfällt. Also ich hätte schon Angst, nach Afghanistan zu fliegen.
Aber es ist eine völlig andere Kultur. Ich finde das irgendwie spannend. Es gibt nämlich auch Bilder, auf denen sie sehr glücklich aussehen. Mit schönen Landschaften und leckerem Essen.
Ja, dort gibt es nicht nur anderes Essen, eine andere Uhrzeit, sondern auch Märchen fangen anders an.
Das und vieles mehr hört ihr gleich in unserem Interview mit Roger Willemsen.
Am Mikrofon sind heute Julia
und Sarah.
Die Südpolshow.
Wir sind die Südpol-Reporter Sarah,
Julia
und Job hier.
Wir sind jetzt gerade auf der Münchner Büchershow und wir interviewen gleich Roger Willemsen.
Ist es für Sie okay, wenn wir Sie duzen?
Das würde mir gut gefallen, Julia.
Also nur als Vorwarnung, wir haben ziemlich viele Fragen, genau gesagt 38, die uns alle brennend interessieren.
Okay,
deshalb müssen wir uns etwas sputen, dass wir alles schaffen.
Okay.
Könntest du dich unseren Hörern bitte mit deinem Namen und deinem Beruf kurz vorstellen?
Mein Name ist Roger Willemsen. Heute bin ich vor allen Dingen Schriftsteller, aber ich stehe viel auf Bühnen mit Bühnenprogrammen. Insofern bin ich auch, ich weiß gar nicht, Ansager, Bühnenmensch.
Was fasziniert dich so an Afghanistan, dass du über das Land nun schon dein zweites Buch geschrieben hast und auch schon dreimal dort warst?
Das Land Afghanistan hat ungefähr 30 Jahre Krieg erlebt und die Menschen wissen kaum, was man mit Frieden anfängt. Und wenn man dorthin kommt, dann hat man zum ersten Mal das Gefühl, eine Situation zu erleben, die wir alle aus dem Leben nicht kennen. Nämlich zu fragen, was macht man mit Frieden eigentlich? Das interessiert mich. Mich bewegen die Menschen dort. Mich haben die Kinder Afghanistans bewegt und ich kann mich dort auf eine Weise ausbreiten wie an keinem anderen Fleck der Erde.
Hast du dir, als du das erste Mal nach Afghanistan gefahren bist, Gedanken darüber gemacht, ob du wegen des herrschenden Krieges dort verletzt oder entführt werden könntest?
Julia, allerdings habe ich das und ich habe auch mit meinen Freunden darüber gesprochen und mit den Leuten, die mir nah sind. Und man reist in ein solches Land niemals ohne Angst. Aber Angst ist kein Gefühl, das du den ganzen Tag lang hast. Du hast zwischendurch mal Angst. Du kommst auch in gefährliche Situationen. Aber danach vergisst du es und du sitzt irgendwo bei einem Mittagessen und lachst.
Es war einmal oder nicht. In Ihrem Buch schreiben Sie, dass afghanische Märchen so anfangen und dass die Leute dort gar nicht glauben können, was für ein Glück den Leuten in dem Märchen widerfahren kann. Ist das nicht ein bisschen trauriger Titel für ein Buch?
Das ist keine schlechte Frage, Sarah. Aber stell dir mal vor, bei uns hören die Märchen auf mit und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Das heißt, da gibt's so ein bisschen, man weiß nicht ganz genau, ob es wahr ist. Die Afghanen tun es an den Anfang. Die sagen, es war einmal oder nicht. Du kannst es glauben oder du kannst es auch nicht glauben. Und dann fragst du dich, ist die Geschichte gut? Mag ich die Personen gerne? Finde ich sie spannend? Also alles, was wir, wenn wir Harry Potter lesen, auch finden würden oder Twilight Zone oder was immer ihr lest.
Warum hast du dieses Buch geschrieben?
Ich wollte unbedingt, dass man nicht nur die Welt des Militärs sieht, wenn man an Afghanistan denkt, sondern die Kinder haben mir so ungemein Eindruck gemacht mit ihren lebensklugen Gesichtern, mit ihrem Mut, mit ihrer Vitalität, mit all dem Leiden, was sie gesehen haben. Und da ich mit Sprache arbeite und da mein Glück es ist, dass ich meine Interessen niederschreiben kann und auf euch übertragen kann, in der Hoffnung, dass ihr dann kommt und mich interviewt, habe ich ja schon gewonnen.
Für wen hast du das Buch geschrieben?
Das habe ich für Sarah, Jean-Pierre und Julia geschrieben. Und die sollen das unbedingt angucken, lesen. Die sollen in den Zeichnungen ihre Freundinnen und Freunde in Afghanistan wiederfinden. Sagen, so malen die ein Picknick, so malen die die Natur und so. Ich wollte sehr gerne, dass die Leute ein anderes Bild haben von Afghanistan als das Bild der Zeitung. Und ich wäre froh, wenn viele Kinder es lesen würden, ja.
Für welches Alter würdest du das Buch empfehlen?
Oh, da frage ich dich. Du bist 15. Du hast es gelesen, weil ich merke, dass du gut vorbereitet bist. Teilweise. Gab es sehr viel, was schwierig war?
Ich fand jetzt, dass die Bilder zeitweise so viel Leid geschrieben haben und dass man vielleicht kleinen Kindern das vielleicht nicht zumuten sollte.
Ja. Sehr gut, finde ich genauso auch. Also die Kinder können nicht anders. Du musst dir vorstellen, die haben gesehen, wie Bomben abgeworfen werden. Die haben gesehen, wie ihren Brüdern ein Arm abgerissen wird. Und dann zeichnen die sowas, weil es für sie das Schlimmste ist, was passieren konnte. Und du hast recht, wenn das ein Kind, sagen wir mal, mit 13 anguckt, hier sind ja nur 14- und 15-Jährige, dann ist es irgendwie verstörend. Aber bei den Bühnenveranstaltungen, da sind es vor allen Dingen die Kinder, die danach zu mir kommen und mir Fragen stellen.
Wir haben Roger Willemsen auf der Büchershow getroffen und ihn zu seinem neuen Buch »Es war einmal oder nicht – Afghanische Kinder und ihre Welt« interviewt.
Er ist auch Schirmherr des afghanischen Frauenvereins und die ganzen Einnahmen des Buchs gehen nicht an den Verlag, sondern an den Verein. Wir haben ihn gefragt, wie er es geschafft hat, seinen Verleger dazu zu überreden, das Geld an den Frauenverein zu spenden.
Das ist auch eine gute Frage, weißt du das? Das ist nicht leicht, dass ein Verlag sagt, alle Arbeit, die er sich mit einem Buch macht, dazu gehört die Herstellung, die Werbung für das Buch, die Grafik, alles, was dazu kommt, schenken sie uns. Die sind, wenn ich jetzt ein bisschen, sagen wir mal, wie soll ich das sagen, materialistisch rede, dann würde ich sagen, der Verlag hat früher viel Geld mit mir verdient und er sagt, es ist gut, wenn meine Interessen auch ein wenig die Interessen des Verlages sind. Und insofern, ich habe einen sehr lieben Verleger, der ist einer meiner besten Freunde. Und wenn ich zu dem gehe und sage, Jörg, ich möchte gerne dieses Buch machen und ich möchte, dass alles nach Afghanistan geht, dann sagt er, gut, machen wir. In diesem Falle war das so. Und dann musst du dir vorstellen, und das ist das Tollste eigentlich, ich habe gerade die ersten Fotos gesehen von den Kindern in Afghanistan, die das Buch in der Hand haben. Und die sehen jetzt ihre Zeichnungen in dem Buch und staunen und können es nicht fassen, dass sie gedruckt wurden.
Das heißt, die haben das Buch übersetzt bekommen?
Es wird gerade übersetzt in die Sprache, die Dari heißt. Das ist so ähnlich wie Farsi in Persien. Aber sie können bisher nur die Bilder angucken. Aber es sind immerhin fast 200 Bilder.
Was macht der afghanische Frauenverband da mit dem Geld?
Ich sag dir einmal, der heißt Afghanischer Frauenverein. Ist nicht schlimm, der könnte auch Verband heißen. In dem Fall heißt er Afghanischer Frauenverein, nur damit wir es nicht zu oft gesagt haben. Was wir vor allen Dingen mit dem Geld machen, ist Brunnen bohren. Das ist deshalb ganz wichtig, weil ungefähr 150 Personen können aus einem Brunnen frisches Wasser schöpfen. Wenn die das frische Wasser nicht haben, dann laufen die Kinder häufig in eurem Alter durch die Minenfelder, weil überall Landminen in Afghanistan liegen aus dem Krieg. Und viele von denen verletzen sich. Das Wasser, was sie aus dem Fluss schöpfen, ist häufig vergiftet mit allen möglichen Keimen von toten Tieren und so weiter. Davon kriegen sie Krankheiten. Insofern sind Brunnen lebenserhaltend. Und wir bauen Schulen, vor allen Dingen für Mädchen, weil die Mädchen brauchen am allermeisten Bildung, weil sie so lange unterdrückt worden sind. Ja?
Was ist dir am besten im Gedächtnis geblieben von deiner Zeit in Afghanistan?
Ach, das gibt so viele Bilder, die durcheinander gehen. Ich glaube, ich würde sagen, das Erste, was mir jetzt einfällt, ist, wie ich mit einem kleinen Jungen durch Kunduz gehe. Und das ist im Norden von Afghanistan. Das ist die Stadt, wo auch die deutsche Bundeswehr war und die im Moment sehr umkämpft ist. Und der kleine Junge, der Kamal hieß, und der hat immer nur zu mir gesagt, gefällt dir, was ich dir zeige, Roger, gefällt es dir? Und dann sage ich, ja, es ist schön. Und nach 10 Minuten hat er dann gesagt, und jetzt, findest du es schön mit mir in dieser Stadt? Sag mal, findest du es schön? Und dann habe ich gesagt, ja, Kamal, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, als jetzt mit dir hier zu sein. Und dann wieder, Und ist es wirklich schön mit mir? Sagst du das nicht so? Und so ging das immer wieder. Und dann hat er irgendwann in einer Art, so in so einem Lebensmittelladen, hat er eine Postkarte gefunden, auf der ein einziger Falke zu sehen war. Und dann hat er gesagt, das schenke ich dir. Und jetzt habe ich eine Postkarte mit einem Falken von diesem kleinen Jungen. Das ist das Erste, was mir in den Kopf kommt.
Gab es auch ein schreckliches Erlebnis, das dir im Gedächtnis geblieben ist?
Ja, es gab schreckliche Erlebnisse. Du musst dir vorstellen, ich sage mal eines der, ja, die nicht so schlimm wirken. Ich bin in ein Dorf gekommen und in dem Dorf gab es nur Männer. Und die waren im Krieg weg gewesen, über die Berge gezogen und kamen zurück und ihre Frauen und Kinder waren ermordet worden. Und dann haben sie abgestimmt, ob sie weiter in dem Dorf leben sollen oder nicht und haben sich entschieden, dass sie da weiterleben und haben da den Ort Massenmord genannt. Und heute wohnen die in einem Ort mit dem Namen Massenmord. Das ist furchtbar, weil man eine Vorstellung davon hat, was da passiert ist.
Wie war die Reaktion der Kinder auf dich, als du sie besucht hast?
Weißt du, die finden mich zu groß, zu alt, zu breit, zu weiß, zu fett, zu schwer verständlich, zu schnell redend. Die glotzen mich an und sagen, das ist ja ein Himmelskörper, der da auf dem Boden gedonnert ist. Was soll man denn mit dem anfangen? So ungefähr. Ich habe mal einen Jungen gefragt, das erzähle ich auch auf der Bühne. Ich habe einen Jungen gefragt, wie alt bist du? Da hat er gesagt, du bist doch aus der Fremde, sag du mir doch, wie alt ich bin. Und dann wusste ich nicht weiter, dann ist der Lehrer hingegangen, hat dem den Mund aufgemacht, dann hat danach geguckt, hat gesagt, naja, ungefähr 8. Und dann sagte der Lehrer zu dem, und was glaubst du, und jetzt zeigte er auf mich, was glaubst du, wie alt der ist? Da sagt er, 80. Und aus welchem Land kommt der? China.
Hast du extra Afghanisch gelernt oder haben die Kinder Englisch geredet oder wie hast du dich mit denen verständigt?
Ich habe eine ganz liebe Freundin, die zu meinen allerältesten Freundinnen gehört. Und die ist die Chefin des afghanischen Frauenvereins, die erste Vorsitzende und die dolmetscht für mich. Und insofern, ich lerne ein paar Worte, damit ich gerade den Leuten sagen kann, ich nehme Anteil, ich weiß, wie Danke geht und guten Tag und so weiter. Nachher werde ich zu euch sagen, Tashakor, das heißt so viel wie Danke. Oder ich sage Holofis, das heißt auf Wiedersehen. Also sowas kann man sagen. Oder ich sage zum Beispiel Sendaboshi, das heißt, du sollst leben. Das ist ein Wunsch, ein Gruß. Zum Geburtstag zum Beispiel sagt man Sendaboshi. Also sowas kann man sagen. Aber weißt du, als ich zum zweiten Mal in Afghanistan war, da hatte ich einen Fahrer, das war natürlich ein Afghane. Und ich habe aber immer mit der Dolmetscherin und meiner Freundin Nadja geredet. Und nach, ich weiß nicht, einer Woche habe ich gesagt zu dem Fahrer, was ist eigentlich das Wort, was ich am häufigsten im Deutschen gesagt habe? Und dann hat er gesagt, ach so. Und das war das, was ich am häufigsten gesagt hatte. Ach so. Er wusste nicht, was es hieß, aber er hat es sich gemerkt.
Natürlich müssen afghanische Kinder auch in die Schule gehen.
Wie ein normaler Schultag in Afghanistan aussieht, was wichtig für afghanische Kinder ist und wie sie mit ihren Eltern zusammen lernen, erfahrt ihr nach der Musik im Südpol-Interview mit Roger Willemsen.
Auf dem Buchrücken bist du ja mit einer Mädchenklasse abgebildet. Haben Mädchen und Jungen generell getrennten Unterricht?
Ja, das müssen sie, ja. Es ist sogar schwierig, wenn du eine Mädchenschule dir vorstellst auf dem Lande und du findest dafür einen Lehrer. Dann kann es Behörden geben, die sagen, die Männer sind so gefährlich für die Kinder, weil sie aus dem Krieg kommen und weil man nicht weiß, was die tun, dass sie wollen, dass Lehrerinnen Mädchen unterrichten. Und selbst daran halten wir uns.
Haben alle Mädchen die Möglichkeit, eine Schule zu besuchen? Und gibt es eine Schulpflicht?
Sehr gute Frage. Es gibt keine Schulpflicht in dem Sinne. Es gibt schon den Wunsch, die Mädchen zur Schule zu bringen. Das ist auf dem Lande schwierig. Du musst dir aber vorstellen, die wollen unbedingt unterrichtet werden. Wenn du die fragst, was willst du von Beruf werden, dann sagt die alphabetisiert. Das heißt eigentlich nur, dass du das Alphabet kannst, was ihr alle selbstverständlich könnt. Aber sie möchten dann ihrem Land dienen. Und sie wissen, sie können das nur, wenn sie Lehrerinnen werden oder Ingenieurinnen oder Anwälte werden. Also sie sind alle sehr daran interessiert, etwas aus ihrem Leben zu machen. Und dann werden sie häufig nicht zur Schule geschickt, weil die Väter Angst haben, dass die Mädchen zu weit laufen müssen. Und dann haben wir einen Fall gehabt, da haben wir dem Vater gesagt, ja, können wir denn in deinem Dorf eine Schule machen oder einen Raum kriegen? Da sagt er, ja, ihr könnt die Mädchen in meinem Wohnzimmer unterrichten. Und jetzt haben wir eine Schulklasse in dem Wohnzimmer. Und die kommen dahin und der Vater schützt die. Also es ist nicht, dass der nicht will, dass die Mädchen unterrichtet werden. Er will nur, dass seine Töchter sicher sind.
Wenn die Kinder zur Schule gehen, wie sieht dann ein normaler Schultag in Afghanistan aus?
Der normale Schultag ist so, dass die Kinder morgens um 5:30 erstmal die Tiere hüten oder rausgehen aufs Feld, den Eltern helfen müssen, häufig tatsächlich mit den Tieren arbeiten. Und dann gehen sie, um 7:30 los. Das kann manchmal dauern eine Stunde, bis die Schule erreicht haben. Und dann sind sie ungefähr am frühen Nachmittag fertig mit der Schule, gehen nach Hause, müssen wieder auf die Felder, müssen wieder den Eltern helfen und machen dann abends ganz zuletzt vor dem Schlafengehen ihre Hausaufgaben und am nächsten Tag wieder. Und die Schule ist ihre glücklichste Zeit, finden viele von ihnen.
Gibt es auch Unterschiede bei den Schulfächern als in Deutschland?
Ja, gibt es. Ich habe mehrere Schulunterrichtsklassen mir angeguckt und da gibt es eben, am schwierigsten ist es, Mathematiklehrerinnen zu finden, weil meistens die Lehrerinnen irgendwelche Sprachen haben oder musische Fächer oder so. Und ich habe mehrmals gesehen, wie eben die zum Teil mit sehr viel Wiederholung arbeiten. Also dann sagt der Lehrer zum Beispiel, in Physik sagt er dann, heute bringe ich etwas bei über den Strom. Den Strom braucht man für Computer, für Rolltreppen. Wer kann sagen, wozu brauchen wir Strom? Dann meldet sich ein Mädchen und sagt, für Computer. Sagt das zweite Mädchen, für Rolltreppen und so. Und dann wird das wirklich sehr viel auf dem einfachen Wege der Wiederholung gelernt. Aber da sie alle sehr wollen, wissen die viel. Und was besonders ist, die Kinder sind häufig die einzigen in der Familie, die lesen können. Also gehen die nach Hause, bringen den Eltern bei, wie man liest. Die Eltern sagen, komm, dann gucken wir mal in die Zeitung. Dann öffnen die Zeitung und dann erklären die Eltern den Kindern, was in der Zeitung steht, nachdem die Kinder ihnen vorgelesen haben, was da im Wortsinn steht. Versteht ihr? Also insofern habt ihr ganz viele Kinder, die über Politik sehr gut Bescheid wissen, in eurem Alter, weil sie immer die Zeitung auf die Weise gelesen haben.
Bei uns in Deutschland sind ja die Klassen ungefähr, da sind in jeder Klasse ungefähr 25 bis 30 Kinder. Wie sieht denn die Klassengröße in Afghanistan aus?
Die Klassengröße ist maximal, du würdest dich wundern. Viele Klassen sind, besonders in den unteren Stufen, 40, 45 Kinder sind da ohne weiteres. Später wird es schwieriger, wenn du dir die Mädchenklassen vorstellst. Sehr viele Mädchen dürfen nicht zu Ende in die Schule gehen. Oder die Eltern sagen, wir haben jetzt einen Mann für dich gefunden. Oder sie müssen noch mehr Feldarbeit machen oder sowas. Und dann merkst du, dass du in den höchsten Klassen, kurz vor dem sogenannten Abitur, da sitzen dann noch 12 Mädchen. Das sind dann wirklich die Heldin, die es geschafft haben.
Tragen die Kinder in Afghanistan auch Schuluniform?
Ja, und das ist auch gut, denn du musst dir vorstellen, die sozialen Unterschiede sind sehr groß. Es gibt Leute, die haben am Drogenanbau, Eltern haben daran profitiert. Es gibt solche, die waren im Krieg und haben dafür viel Geld bekommen oder die sind mit bestimmten Herrschern, das sind ja Stammeskulturen, also sehr einzelne. Das ist so, wie wenn Bayern ein einzelner Stamm wäre. Für mich ist Bayern eigentlich ein einzelner Stamm. Aber wenn man sich das vorstellt, dann wäre eben Horst Seehofer derjenige, der für euch alle verantwortlich ist und der dann mal Geld runterwachsen lässt. Ne? Dann kriegt ihr von dem ein bisschen Zucker und dafür wählt er ihn dann auch und so. Und so, wer da nah dran ist, der hat dann natürlich auch mehr Geld. Und deshalb dürfen die Armen, haben dann Schuluniformen an und dadurch sieht alles erstmal gleich aus. Das ist in so einem Land sehr wichtig.
Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass Afghanistan sehr vermint ist. Kann es nicht auch auf dem Schulweg gefährlich sein?
Oh ja, du hast völlig recht. Wir haben neulich einen Fall gehabt, da hat eine Wache, du musst dir vorstellen, dass die Schulen immer Wächter haben. Und da hat ein Wächter gesehen, da unter dem Stein, da stimmt irgendwas nicht. Und dann hat er die Behörden angerufen, hat gesagt, wir glauben, dass da eine Mine liegt. Und dann sind die Behörden gekommen und haben entdeckt, dass da eine Mine ist. Und das war natürlich ganz schlimm, weil wir nicht wussten, waren wir gemeint mit der Mine? Waren die Kinder gemeint? War die andere Schule, die einen Kilometer weiter weg ist, gemeint? Und dann stellte sich raus, dass eine Abordnung der Regierung ein paar Tage später ein Fest feiern wollten, so ein Empfang, ein paar Häuser weiter. Und die Mine war für die gemeint. Und dann haben wir die entsorgt, dann sind einen Tag lang sind ein Drittel der Kinder nicht gekommen, aus Angst. Und am Tag danach waren sie alle wieder da.
Und wie lang ist so ein typischer Schulweg? Ich meine, du hast ja vorhin erwähnt, dass der Schulweg für die Kinder nicht zu lang sein darf. Aber was gilt denn da so als zu lang?
Oh, das ist auch eine gute, berechtigte Frage. Es gibt bestimmte Ballungsräume, Kabul, da haben die Kinder es natürlich ganz leicht, zur Schule zu kommen. Und es wohnen im Moment in der Stadt Kabul, die für 50.000 Menschen gebaut wurde und in der 5 Millionen Menschen heute leben, da gibt es entsprechend natürlich viele Schulen. Auf dem Land wird es ganz schwierig. Da gibt es Regionen, da gehen die Kinder 2 Stunden zur Schule und 2 Stunden wieder zurück. Du kannst keine allgemeine Größe angeben, aber du musst dir ja auch vorstellen, dieses Land ist extrem gebirgig und zwar mit sehr hohen Bergen, die ganz enge Falten haben. Das heißt, die gehen ganz viel rauf, runter und das immer nur durch Fels. Da gibt's kaum grüne Täler oder so etwas, ne? Also das ist ein, man sagt immer, 80% des Landes kann man nicht kultivieren. Also da kann man keine Felder drauf anlegen.
Haben die Kinder Zeit, neben Schule, Hausaufgaben und auch dem Krieg irgendwie Spaß zu haben, Freunde zu treffen, wie in Deutschland?
Nicht wie in Deutschland. Wir sind für diese Kinder merkwürdig, ja, unkultiviert in vielerlei Hinsicht, weil wir halt sehr viel shoppen und solche Sachen wichtig finden. Das finden afghanische Kinder unter Umständen auch, aber es ist so fern von ihnen. Die haben sehr einfache Kinderspiele, die sie zum Teil machen. Sie haben Flickenpuppen, die sie sich zusammensetzen. Sie haben jetzt eben langsam begonnen, nachdem es nicht mehr verboten ist, zu malen und haben Spaß daran. Sie lernen langsam Musikinstrumente wieder. Aber ihr müsst euch vorstellen, das fängt wirklich ganz, ganz einfach an. Ihr könnt so sagen, ich möchte gerne reiten und ich möchte gerne Judo machen und ich werde Ballettunterricht nehmen oder so. Ihr könnt euch vorstellen, das ist vollkommen undenkbar da. Die müssen sich ihre Spielzeuge selber machen. Als ich mal gefragt habe, was spielst du denn, da wussten die Kinder nicht mal den Unterschied zwischen Tiere hüten und spielen. Das war für sie dasselbe.
Was ist sonst noch anders im Vergleich zu deutschen Kindern?
Es ist anders, dass das Verhältnis zwischen Jungen und Mädchen erstmal viel distanzierter ist. Die lernen sich sehr viel weniger gut kennen, wie ihr euch kennenlernt. Sie können auch nicht so gut vergleichen in den unterschiedlichen Intelligenzen. Aber es gibt Frauenfußball zum Beispiel. Also die Mädchen können Fußball spielen und plötzlich hat man das Gefühl, da laufen jetzt die beiden Geschlechter ineinander. Das ist anders. Für die Kinder ist, glaube ich, anders, dass sie sehr früh sehr ernst genommen werden. Sie werden sofort in das Arbeitsleben reingezogen. Also Jean-Pierre ist jetzt 14, hast du gesagt? Und dann heißt das, dass du für die Familie fast wie ein Erwachsener wärst. Es gäbe noch, die Alten werden sehr respektiert, also du müsstest immer dem gehorchen, was dir von deinen Eltern gesagt wird. Der Respekt vor den Großeltern und so ist immens, riesig groß. Aber du wärst auf der einen Seite, wenn dein Vater einen Laden hätte, dann würdest du 8 Stunden im Laden arbeiten zum Beispiel und Lapislazuli verkaufen. Das ist ein Edelstein oder Ziegenbecher, für Ziegenmilch, Messingbecher oder solche Sachen.
Viele Kinder in deinem Buch haben ja schon eine genaue Vorstellung davon, was sie später einmal werden oder machen wollen, zum Beispiel Anwälte oder Ärzte, und sie wollen auch später ihrem Land dienen. Denkst du, dass sie ihre Träume und Pläne in Afghanistan umsetzen können?
Also jetzt mache ich euch mal gerade ein kleines Kompliment. Ihr stellt so gute Fragen. Ich habe mir oft gewünscht, solche Fragen zu bekommen. Denn ihr fragt wirklich von innen, würde ich sagen. Weißt du, ich habe lange genug selber Fragen gestellt. Und ihr fragt so, dass man merkt, ihr habt euch vorgestellt, wie die leben. Und das ist genau, was du jetzt gefragt hast, gehört zum Beispiel dazu. Das ist eine Frage von innen, direkt aus dem Leben. Also, in Afghanistan wird es für viele von denen sehr schwer. Vor allen Dingen, weil man nicht weiß, wie die Zukunft aussehen wird. Man weiß nicht, ob die Taliban wieder an die Macht kommen werde, also islamische Fundamentalisten, wie viel den Kindern erlaubt wird, wie viele Mädchen in die Universität gehen dürfen, das weiß man in diesem Augenblick noch nicht. Und deshalb geht ganz viele Afghanen gehen ins Exil. In Deutschland sind sehr viele Afghanen, vor allen Dingen in Pakistan, leben in einem Flüchtlingslager 2 Millionen Flüchtlinge. Das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist eine Kultur, die ist außen. Du fragst dich bei bestimmten Büchern, wo sind die? Die werden nicht mal mehr in Afghanistan gedruckt, die werden in Amerika gedruckt. Wo ist eine Platte, die ich haben will? Ja, die ist in Deutschland erschienen, aber nicht in Afghanistan. Also die großen Künstler, auch viele von den wichtigen Leuten des Geisteslebens in Afghanistan, die sind im Ausland. Und wisst ihr, wie man die nennt in Afghanistan? Die Hundewäscher. Das ist ein verachtender Ausdruck für die, die angeblich bei uns die Hunde waschen. Weil sie sagen, die, die das Land verlassen haben, ach, was machen die schon? Die sitzen in München und waschen Hunde.
Wird dort erwartet, dass die Mädchen früh heiraten und Kinder bekommen?
Es wird traditionellerweise erwartet, ja. Aber ich habe mit Mädchen an der Universität und am Goethe-Institut gesprochen. Und die sagen genau das, was du, glaube ich, sagen würdest. Die würden nämlich sagen, wenn dir ein Mann vorgeschlagen wird, nimmst du den? Nö. Warum willst du nicht heiraten, wenn ich den nicht liebe, kann er abhauen. Was würdest du machen, wenn er dich betrügt, den hochkantig Rauch zu Haus jagen oder die Gurgel umdrehen und so. Also ich habe denen solche Fragen gestellt und das ist wirklich so. Da denkst du, naja, das ist doch genau das, was wir auch sagen würden. Also wisst ihr, anspruchsvoll gesagt, es ist besser, das Vertraute im Fremden zu sehen. Viele von denen erscheinen dir erstmal fremd, weil sie einen schwarzen Bart haben und du düster aussehen. Und plötzlich ist der Fußballfan. Dann denkst du, ach, bin ich auch. Und dann ist der plötzlich nicht mehr so fremd, ja?
In deinem Buch betonst du immer wieder, wie wichtig den Kindern die Musik in ihrem Alltag ist. Bist du der Meinung, dass Musik dort eine größere Rolle spielt als in Deutschland?
Wahrscheinlich eine geringere, deshalb, weil die nicht so viel Musikbeschallung haben wie wir. Es gibt ja viele Dörfer, die keinen Strom haben, wo du keine Musik hören kannst. Aber sie fangen an, die Musik zu hören, die wir hören. Es gibt sowas wie Deutschland sucht den Superstar auf Afghanisch. Du möchtest nichts davon hören, sag ich dir gleich. Und dann sitzt der afghanische Dieter Bohlen da und sagt, oh, scheiße. Und so. Also es ist ein bisschen besser, ein bisschen anspruchsvoller. Aber es geht vor allen Dingen auch um die traditionelle Musik. Die stirbt aus. Also da wird es schwieriger. Die ist zum Teil im Exil. Da kommen die Noten von da, die Instrumente werden nicht mehr gebaut und so. Da wird es schwieriger. Aber du hast recht. Die Hirten zum Beispiel, die gehen mit einem einfachen Saiteninstrument hin oder mit einer Flöte. Und du hörst irgendwo in der Steppe Leute flöten. Oder zirpen.
Denkst du, dass die Kinder besser mit ihren Kriegserlebnissen umgehen können als ihre Eltern, da sie das ganze Leben noch vor sich haben?
Das ist eine schwierige Frage. Bei einigen hast du recht. Da habe ich das Gefühl, die haben so früh schon so viel erfahren, dass sie so eine Form von, eigentlich muss man sagen, Abhärtung haben dagegen. Ich erzähle eine der furchtbaren Geschichten auch davon, wie Kinder Leichenteile zusammengesucht haben und weil sie wollten, dass die Leichen jeweils in einem Sack zusammen beerdigt werden. Das ist ganz furchtbar. Und dann steht ein Erwachsener daneben und weint. Und dann kommt so ein Kind in deinem Alter oder noch jünger, 8, 10 Jahre, der das zusammengesammelt hat und sagt, Onkel, warum weinst du? Und dann kann der nicht antworten, weil er so weinen muss. Und dann sagt er, ach so, es ist dein erstes Mal. Ja, das erste Mal ist immer schlimm. Und du musst dir vorstellen, sowas hat das Kind gesehen, ja? Auf der anderen Seite gibt's aber auch Kinder, bei denen du das Gefühl hast, die werden sich nie mehr erholen in ihrem Leben. Die sind so gestört. Ich habe Kinder gesehen, die kamen in einem Hemd und bei 20 Grad unter Null, ohne Hose, ohne Unterhose, durch so einen Hohlweg gegangen und du weißt einfach, das Kind ist gestört. Der hob einen Stein auf und wollte uns dann mit dem Stein bekämpfen. So ein Junge von 8 Jahren oder so. Und du siehst das Gesicht an und weißt, der kann nicht wieder werden, ist zu zart. Wir zeigen bei den Bühnenveranstaltungen auch Fotos von Kindern, also dass ihr mal die Gesichter sehen könnt. Und ihr werdet sehen, was für unheimliche Individuen das sind, wie stark diese Gesichter sind. Da gibt's den Klassenclown, da gibt's die Lustige, da gibt's den kleinen Fettsack, dann gibt's den Rotwangigen, der immer alle lustig macht und der schnell ins Schwitzen kommt, die kommen alle vor.
Denkst du, dass die Kinder in Afghanistan seelisch weiter sind aufgrund der Kriegserlebnisse als deutsche Kinder in ihrem Alter?
In gewisser Hinsicht sind sie weiter, ja. Sie sind auch manchmal ernster und sie haben sehr viel mehr gelernt über das Überleben. Weißt du, wenn wir beide in eine Notsituation kämen, du und ich, dann könnten wir Glück haben, ein afghanisches Kind bei uns zu haben. Denn das afghanische Kind weiß, was am Weg blüht, was man essen kann, wo man sich Brot besorgen kann, wo es nichts kostet, von einem Ort zum anderen zu kommen. Julia, du weißt es nicht, ich weiß es nicht. Ich fürchte, in München wäre es sehr schwer, wenn wir das versuchen würden. Die können das. Und insofern habe ich oft gedacht, was die Lebensklugheit angeht, kann ich viel von denen lernen.
In deinem Buch schreibt ein Mädchen, Frieden kommt dann zustande, wenn sich alle Hand in Hand miteinander zusammentun. Denkst du, dass so etwas jemals in einem Land wie Afghanistan passieren wird?
Die Wahrheit ist, das denke ich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ist so eine Illusion wie bei uns auch. Wir träumen auch manchmal davon, dass sich alle miteinander vertragen könnten und dass man Krieg ausmerzen kann und so. Und dann musst du dir vorstellen, anders als unser Land ist eben Afghanistan durch diese Stämme so definiert, dass eigentlich alle Regionen stärker zusammenhängen als das ganze Land. Wir würden, auch wenn wir in Bayern sind, immer noch sagen, wir sind alle Deutsche. Die Afghanen sagen zwar, wir sind Afghanen, die meinen aber eigentlich, ich bin Pashtune. Das ist einer der Stämme, ja, oder ich bin Turkmene, oder ich stamme von den Hazaren ab, und dann sind das, die gehören zusammen. Also insofern können wir das schlecht vergleichen. Ich glaube, es bleibt eine Illusion, aber es lohnt sich, auf die Illusion zuzugehen.
Die Bilder sind sehr präzise und ordentlich, aber auch sehr bunt. Wer hat denn die Bilder gemalt?
Jetzt muss ich erstmal Jean-Pierre erklären, dass die Bilder so bunt sind, liegt häufig daran, dass wir Filzstifte ausgegeben haben. Also die haben Buntstifte und Filzstifte, und die haben bei den Filzstiften nur 6 Farben oder so, und die müssen sie dann irgendwie nutzen. Gemalt wurden sie hauptsächlich in unseren Mädchenklassen, wo wir dann den Lehrerinnen gesagt haben, wir möchten, dass die Kinder so frei sind wie möglich. Ich habe ihnen dann einmal gesagt, malt doch mal einen Vergleich zwischen eurem Leben und dem wir unser Leben euch vorstellt. Und das war die einzige Themenvorgabe, die ich gemacht habe. Sonst waren die vollkommen frei.
Nur für das, dass die Kinder ja sonst eigentlich nicht malen dürfen, waren die doch sehr präzise auch.
Ja.
Üben die es dann auch manchmal?
Ja.
In der Schule?
Hast du völlig recht. Die durften ja ursprünglich nicht malen. Also gerade, weil es verboten war. Und dann fangen die an zu malen, und ich dachte genau dasselbe wie du auch. Unheimlich genau. Du kannst die Vögel genau erkennen. Du kannst die, wie gesagt, die Waffen, die Natur, alles ist genau zu erkennen. Das haben sie sich wirklich selber beigebracht durch Zuschauen. Also, so, ich gebe dir ein kleines Beispiel. Wenn die malen, wie 3 Jungen im Fluss schwimmen, dann siehst du 3-mal einen angewinkelten Arm, der aus dem Wasser kommt. Der ist hochgehoben. Das ist unheimlich genau. Das ist nur so ein Detail. Ich weiß nicht, ich wäre nicht auf die Idee gekommen. Die kraulen, und genau diese Kraulbewegung ist dann plötzlich ist da. Das siehst du nicht in einem Malbuch. Das haben die sich beigebracht. So sitzen die da, gucken auf den Fluss und malen es nach. Und letzter Satz dazu. Ich krieg jetzt dauernd weiter Zeichnungen und Bilder. Ich habe über 1000 Bilder zu Hause, mit denen ich gar nichts mehr machen kann, weil die immer sagen, das hebt der alles auf, der druckt das alles in Büchern.
Findest du es moralisch vertretbar, dass man Bilder, die solches unglaubliches Leid zeigen, schön findet?
Die Frage ist auch berechtigt. Ich denke nie darüber nach, eigentlich, ob ich die Bilder schön finde, weil ich glaube, die liegen auf einer anderen Ebene. Ich kann vielleicht sagen, manches Bild ist gelungen, weil es das darstellt, was es darstellen will. Wenn wir durch das Buch gingen, dann würde ich dir zum Beispiel Bilder zeigen, die sehen wie ohne Kontur aus. Die sind fast ohne Form, und die finde ich ganz großartig, auch wenn sie ohne Lineal und ohne alles gemacht sind. Schön ist nicht das Wichtigste, aber sie sind Dokumente. Und ich glaube, man wird in 20 Jahren, wenn man diese Bilder sieht, sagen können, so hat ein Kind in Afghanistan im Jahr 2013 in die Welt geguckt. Und es war nicht unwichtig, dass wir das wissen. Weil wenn wir Länder mit Krieg überziehen, dann sollten wir erst mal wissen, was für Köpfe in diesem Land existieren und was die Leute fühlen und wie die über uns denken.
Jetzt geht es weiter mit unserem Interview mit Roger Willemsen über sein neues Buch »Es war einmal oder nicht – Afghanische Kinder und ihre Welt«. Viel Spaß!
War es nicht zeitweise gefährlich für die Kinder, mit dir zu reden? Ich meine, da gab es ja die Malala aus Pakistan, die in den Kopf geschossen wurde auf dem Schulweg von Taliban, weil sie für die BBC über Frieden gebloggt hat im Internet.
Weißt du, wenn die Kinder ganz viel Öffentlichkeit hätten, dann würde es gefährlicher. Es hat sich mit mir eine Feministin nachts verabredet und hat mir erzählt, was sie tut. Das war eine Frau von ungefähr 24 Jahren. Die zum Beispiel wollte mich nur nachts und nur an einem Ort treffen, den keiner weiß, und nur in Begleitung einer Frau, sodass das für sie nicht zu bedenklich war. Nun war die, wie gesagt, 24. Bei den Kindern ist es so, dass alles, was die in der Schule machen, und wenn die in der Schule mit mir reden, ist das in Ordnung. Da sind die Lehrer dabei, da hat keiner meiner Befürchtung. Du musst dir vorstellen, dass Afghanistan mal ein sehr freies Land war. Die Afghanen haben die Taliban nicht dahin gebracht. Die Taliban sind von außen gekommen. Die sind auch von außen finanziert worden. Die Afghanen selber haben im Grunde immer gewollt, dass da deutsche Hippies hinkommen und kiffen können. So ungefähr. Das hat es da viel gegeben in den 70er Jahren. Und deshalb muss man wirklich sagen, das ist kein... Ihr dürft euch das nicht vorstellen wie ein Land, das furchtbar streng wäre ursprünglich.
Ich meine nur, dass Taliban die hätten angreifen können, weil sie Aufmerksamkeit aus dem Ausland auf sich gezogen haben.
Ja, das kann immer sein. Das kann immer sein. Aber das würde wahrscheinlich weniger damit zusammenhängen, dass die Mädchen mit mir gesprochen haben, sondern dass ich die Schule besucht habe. Dann bin aber ich gefährdeter. Weißt du, zum Beispiel, man macht niemals 2 Tage lang hintereinander dasselbe. Wenn ich 2-mal am 2 Tagen hintereinander zur selben Zeit zu einer Schule gehe, dann muss ich damit rechnen, dass ich am 1. Tag gesehen worden bin und dass am 2. Tag auf mich geschossen wird, weil die sich dann darauf einrichten, wann ich komme. Deshalb ändert man jeden Tag seinen Tagesablauf und macht es irgendwie anders.
Wo hast du gelebt und geschlafen in Afghanistan?
Ich habe mal in so Gästehäusern geschlafen, die in der Stadt waren, die aber dann bewacht werden, wo dann Leute mit Kalaschnikows davor sind oder die liegen dann im Garten und bewachen die Hotelgäste. Ich habe meistens nicht in großen Hotels geschlafen. Es gibt wenige, weil in den großen Hotels steigen die deutschen Politiker ab und einige von den Hilfsorganisationen. Und ich bin lieber unter Leuten und ich habe auch viel privat geschlafen. Also einfach irgendwo im Dreck auf dem Boden geschlafen bei Leuten, die mich aufgenommen haben oder eben bei der Familie von Nadja. Also der ersten Vorsitzende des Afghanischen Frauenvereins.
Hast du dich getraut, regionale Spezialitäten zu probieren?
Wunderbar, ja, ich habe mich getraut. Und meine afghanischen Freunde waren die Ersten, die gesagt haben, du spinnst, du darfst doch nicht von der Straße essen. Da gibt es zum Beispiel so eine Art Fladenbrot, das heißt Bologni. Bologni ist so ein einfacher Hefeteig und in den werden Kartoffeln eingebacken. Und dann ist das einfach so geröstet, wird zusammengeklappt. Ich finde, es schmeckt klasse. Aber ich darf nicht fragen, was da sonst noch drin ist und auch wie das aussieht, wo das entsteht. Aber wenn ich es nicht weiß, esse ich es. Mein Magen sagt mir nach einiger Zeit, dass ich es nicht hätte essen sollen. Das gibt es. Also es hat auch schon mal Essen gegeben, das mehrmals von unten wieder nach oben wollte oder auch den Weg geschafft hat. Aber das ist in so vielen Ländern der Erde so. Sogar in Deutschland.
Könntest du dir vorstellen, in Afghanistan zu leben?
Für eine Zeit vielleicht. Weißt du, wenn du mit Sprache lebst, meine Arbeit ist die Sprache. Ich bewohne die deutsche Sprache. Ich muss da leben, wo man Deutsch spricht. Die Sprache darf in mir nicht sterben. Ich darf nicht Worte vergessen. Ich rede, bin redselig. Und das ist in Afghanistan schwierig. Aber für eine Zeit lang in einem friedlichen Afghanistan zu leben, das würde mir schon gefallen. Aber nur für Monate, nicht gleich für Jahre.
Hast du Taliban gesprochen? Spricht man mit denen oder läuft man lieber gleich weg?
Ich habe mehrere gesprochen und du würdest dich wundern. Ich habe mal ein Buch gemacht, in dem ich die Häftlinge aus Guantanamo, die entlassen worden sind, von denen habe ich 5 auf der Welt aufgespürt und habe mit denen geredet und habe gefragt, wie seid ihr in dieses Lager gekommen? Was ist euch da passiert? Seid ihr gefoltert worden? Und um das machen zu können, musste ich einen Taliban-Führer treffen, weil der mir einen Kontakt zu einem der Häftlinge gemacht hat. Und dieser Mann, ihr würdet euch wundern, wenn ihr den seht, der ist nicht 80 vollbärtig und tief vergröbelt, sondern es war ein 36-jähriger, fließend Englisch sprechender, der in Ägypten erzogen worden war, der in Heidelberg eine ganze Zeit lang gewohnt hatte, der so mit mir redet. Und dann sagte ich zu ihm, vielleicht kann ich mich Ihnen vorstellen, sagt er, machen Sie sich keine Gedanken, wir googeln auch. Und er wusste alles über mich. Und dann denkst du wieder, ach Moment mal, weißt du, was das erste Getränk war, was er mir angeboten hat? Ovo Maltine. Weißt du, das ist so eine Art Pseudokakao aus der Schweiz. Also wo du denkst, das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal mit Taliban da sitze und Ovo Maltine trinke. Also das ist dann plötzlich so total banal. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die ganz Schlimmen, die ganz Brutalen, von denen du aber meistens nicht erfährst, dass es einer ist. Wenn du Pech hast, ist es dein Dolmetscher oder dein Fahrer. Ich weiß von Taliban, die sind am Tag, arbeiten die für die Amerikaner und sind abends Taliban. Also das glaubt man auch nicht, weil die einfach mehr Geld verdienen bei den Taliban. Die Taliban finanzieren sich zum Teil aus den Drogen und wer zahlt bessere Löhne als die Taliban?
Es herrscht in Afghanistan ja so eine Art Krieg. Meinst du, dass sich die Lage in den nächsten Jahren entspannt oder ändert, wenn die Taliban keinen Einfluss mehr haben?
Weißt du, Wenn die Taliban keinen Einfluss mehr haben, ist die Chance für Frieden sehr viel größer. Aber von hier aus denkt man immer, es hängt alles nur an den Taliban. Wenn du in Afghanistan bist, dann merkst du, es hängt an den Stämmen, es hängt an den sogenannten Warlords, also denen, die eigentlich Heeresführer im Krieg gewesen sind. Es hängt an den Abgeordneten Pakistans, es hängt an bewaffneten Milizen. Denk dich einmal rein. 25 Jahre lang Krieg geführt. Du kannst nichts anderes als Krieg führen. Was machen die heute, die keine Kriegsfront mehr haben? Die gehen von Dorf zu Dorf, plündern die Dörfer, berauben die Leute, vergewaltigen die Frauen. Nicht, weil es einen politischen Sinn hätte, sondern weil es das Einzige ist, was sie können. Also so verwildert leben sie zum Teil. Insofern, ich glaube, über die Frage des Friedens weiß im Moment keiner ehrliche Auskunft zu geben.
Ich war vor 2 Wochen in Israel und das gilt ja auch so als Krisenregion. Aber dort war praktisch keine Gefahr allgegenwärtig. Man konnte es wirklich vergessen. Man hat nicht überhöhte Sicherheitsmaßnahmen irgendwo gehabt. Man hat eigentlich nichts mitbekommen. Wie war das in Afghanistan?
Weißt du, die Gewalt ist in mancherlei Hinsicht so banal. Weißt du, eine Straße liegt da, sie ist völlig friedlich, du denkst an nichts. Plötzlich gibt's eine Detonation, 9 Menschen sterben und die Straße liegt danach wieder friedlich da. Und jeder, der vorher oder nachher da ist, der denkt, wieso, hier ist doch gar nichts. Und insofern, ich bin froh, dass du Israel so gesehen hast. Das ist wunderbar. So würde dir das in Afghanistan zum Teil auch gehen, aber nicht immer. Und insofern gibt es sowas Schleichendes, Ungewisses. Wisst ihr, manchmal ist dann jemand gekommen und sagt, Roger, weg, 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 geh weg von der Straße. Und dann habe ich nur gemerkt, die haben irgendwas gehört, wo irgendjemand gesagt hat, den holen wir uns oder so. Und dann, oder jemand hat mir gesagt, Roger, wir können in den Ort fahren, aber dann musst du 3 Stunden auf dem Boden des Wagens liegen, weil es zu gefährlich ist, wenn man dich sieht. Also insofern... Ich bin froh, dass ich ein friedliches Afghanistan gesehen habe und das war nicht so weit weg von deinem Israel wahrscheinlich. Aber Gefahren schlummern da immer.
Das heißt, sind Sie dann in den Ort gefahren und 3 Stunden auf dem Boden
des Wagens
gelegen?
In dem Fall nicht. In dem Fall wirklich, da habe ich dann gedacht, es geht ja auch immer darum, warum man in diesen Ort will. Ne? Aber gute Nachfrage, investigative Nachfrage. Ich würde mal sagen, Schisser, da ist er nicht hingefahren.
Bist du mal in eine Situation gekommen, wo du richtig Angst bekommen hast?
Ja, also ich bin mal in einem der Hauptquartiere der Taliban gewesen und habe diesen einen Guantanamo-Häftling getroffen. Und als wir rausgingen und ich war begeistert von dem Gespräch, was über viele Stunden ging, habe ich zu Nadja gesagt, das war großartig, das war so großartig. Und die sagte, Nadja ist der Inbegriff der Ruhe, ihr könnt sie heute Abend sehen. Eine wunderbare, grandiose, beeindruckende Frau. Und die sagte plötzlich, Roger, lauf, 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 lauf. Und ich habe die noch nie so gesehen. Ich habe sie auch später nie wieder so gesehen. In dem Augenblick hatte ich Angst.
Wie kann man deiner Meinung nach den Kindern in Afghanistan am besten helfen, außer dein Buch zu kaufen?
Die Kinder werden es nicht kaufen, die werden Gott sei Dank... Achso, du meinst hier helfen. Ah, sehr gut. Weißt du, die interessieren sich für euch zum Beispiel. Ihr könnt Schülerpartnerschaften zum Beispiel übernehmen und könnt einfach sagen, wir schreiben jetzt was über unser Leben denen, vielleicht auf Englisch oder so. Und die antworten und erzählen euch, wie ihr Leben ist. Sowas, das bahnen wir zum Teil manchmal an. Es gibt natürlich nicht so richtig Möglichkeiten für euch, denen was zu schicken, weil es gibt keinen Postverkehr nach Afghanistan. Da muss dann irgendwie eine Fluggesellschaft einfach was dazu laden. Aber ihr könnt Kommunikation haben. Ihr könnt euch austauschen. Und das ist reizvoll. Das hilft denen und das gibt euch ein ganz anderes Bild.
Ich hatte noch eine Frage und zwar ganz am Anfang bei der ersten Frage, als es war, was man denkt, wenn man da hinkommt. Ja. Also hast du gesagt, dass man sich da denkt, was macht denn Frieden? Und was macht denn jetzt Frieden wirklich? Also was macht man damit?
Mit dem Frieden muss man anfangen, sich zu überlegen, wie lebt man zum Beispiel? Wie finden Mann und Frau zusammen? Wie geht man aus miteinander? Weißt du, du kannst nicht ins Kino gehen, wenn Krieg ist. Und du kannst nicht am Fluss sitzen ohne Angst und dass dich jemand sieht und dass es gefährlich wird. Oder du fragst dich, wie tröstet man eigentlich jemanden über all das, was er erlebt hat. Damit fängst du erst im Frieden an. Im Krieg denkst du nur darüber nach, woher kriege ich mein Essen? Wie kann ich mich schützen? Wie schütze ich meine Familie? Alle diese Dinge. Insofern fangen die ganz langsam an. Alles, was für uns selbstverständlich ist. Wollen wir mal in ein Konzert gehen? Sollte ich mir meine Haare schneiden? Oder färben? Oder so. All das beginnt erst im Frieden.
Bitte grüße zum Schluss noch die Hörer der Südpolshow mit deinem Namen, deinem Beruf und empfehle ihnen doch bitte noch dein neues Buch.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Südpol-Show auf 92.4, und zwar jeden Samstag. Wenn ich es jedenfalls höre, ist es immer jeden Samstag von 9 bis 10. Da sitze ich da und höre euch zu. Also, mein Name ist Roger Willemsen, ich bin Schriftsteller und ich sage nicht, lest unbedingt mein neues Buch, Es war einmal oder nicht, die Welt der afghanischen Kinder, sondern hört die Südpol-Show. Das wäre doch mal eine gute Idee.
Vielen Dank für das Interview. Ja.
Vielen Dank euch, Nathalie, Sarah, Julia und Jean-Pierre. Es war mir ein Vergnügen. Hier ist Roger Willemsen. Was höre ich wohl jeden Tag? Quatsch, nochmal. Hier ist Roger Willemsen. Was höre ich jeden Samstag zwischen 9 und 10? Da kann mich nämlich keiner sonst erreichen. Die supercoole Südpol-Show auf 92.4.
Und jetzt noch bitte einen Gruß auf Afghanisch.
Oh, Kinder. Senda Borshi. Khoda Hafiz.
Mensch, so viel habe ich noch in keiner Geografiestunde über Afghanistan gelernt.
Du meinst wohl Geschichtsstunde?
Ich glaube, mit einer Schulstunde kann man das überhaupt nicht vergleichen, wenn jemand, der wirklich vor Ort war, so spannend über das Leben der Kinder in Afghanistan erzählen kann.
Nächsten Samstag geht es gleich spannend weiter mit Roger Willemsen und seinen Erlebnissen aus Afghanistan.
Es gibt Auszüge aus der Lesung, in der er noch mehr afghanische Kinder zu Wort kommen lässt.
Außerdem hat uns der Afghanische Frauenverein, zu dessen Gunsten das Buch von Roger Willemsen verkauft wird, näher interessiert.
Frau Khamar Kaltenborn gibt Einblicke in die Arbeit des Vereins, der sich für Mädchen und Frauen in Afghanistan einsetzt.
Also wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt
Südpol Show!
Am Mikrofon waren heute Sarah
und Julia.